Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Die Schulen sollen nach und nach wieder geöffnet werden und es gibt starke Argumente dafür. Bildungsfragen, aber auch die Belastung des Lockdowns für die junge Generation. Auf der anderen Seite gibt es Meldungen, die neuen Virusvarianten würden gerade Kinder infizieren. Welche Rolle spielen also Kinder und Jugendliche am Infektionsgeschehen? Und wie können die Schulen so geöffnet werden, dass sie eben nicht zum neuen Infektionsherd werden? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der aus Berlin zugeschaltet ist. Volkert, es gab ja ein großes Hin und Her. Mal sollten Kinder gar nicht von SARS-CoV-2 betroffen sein. Dann wurden sie als Treiber der Pandemie bezeichnet. Gibt es inzwischen so etwas wie einen wissenschaftlichen Konsens zur Rolle der Kinder und Jugendlichen in der Corona-Pandemie?
Ja, nach diesem Hin und Her gibt es jetzt doch belastbare Daten und die laufen daraus hinaus. Ältere Kinder und Jugendliche unterscheiden sich kaum von Erwachsenen, was SARS-CoV-2 betrifft. Kleine Kinder, so bis Ende Grundschule, infizieren sich ein bisschen seltener. Vor allem aber entwickeln eben Kinder und Jugendliche viel seltener Symptome und werden deshalb kaum getestet. Aber es gibt in der Zwischenzeit repräsentative Studien und die zeigen, das Virus infiziert auch Kinder. Sie können das Virus weitergeben, aber sie spielen keine besonders herausragende Rolle in der Epidemie. Welche Altersgruppe wie stark betroffen ist, das hängt vielmehr vom Infektionsgeschehen generell ab.
Infektionsgeschehen, Infektionsmöglichkeiten, also im Fall der Kinder auch gerade davon, ob die Schulen offen sind oder eben nicht.
Ganz genau. Also bei dieser jüngsten Welle in England konnte man das ziemlich gut sehen. Das Virus hat sich damals unter Jugendlichen viermal schneller ausgebreitet als unter Erwachsenen. Aber das lag daran, es gab einen Lockdown und von dem waren nur die Schulen ausgenommen. Das heißt, das Virus hatte praktisch nur die Chance, die Kinder zu infizieren. Und als die Schulen geschlossen wurden, gingen auch die Infektionszahlen bei den Kindern zurück. Österreich hat eine erste repräsentative Studie unter Schulkindern schon nach den Sommerferien gemacht. Da war gut 0,5% der Tests positiv. Im November wurde das wiederholt. Da lag der Wert dreimal so hoch. Und das liegt einfach daran, dass die zweite Welle hatten. Die Autoren sagen, die Infektionen bei Kindern, die spiegeln die Entwicklung in der Gesellschaft generell wider. Mhm. Also die Kinder und Jugendlichen sind sicher nicht die Treiber der Epidemie, aber mit rund 20% sind sie eben ein relevanter Teil der Bevölkerung.
Gilt das denn auch für die neuen Virusvarianten? Aktuell gibt es ja Berichte aus Israel und eine Studie aus einem Dorf in Italien, denen zufolge Kinder besonders davon betroffen sind.
Also in Israel melden die Kinderärzte, dass es im Januar über 50.000 positive Tests bei Kindern und Jugendlichen gab. Das war mehr als in irgendeinem Monat der ersten und zweiten Welle. Aber da muss man sagen, diese dritte Welle in Israel, die ist in allen Altersgruppen dramatischer und bei den Eltern greift langsam die Impfung in Israel und deshalb geraten die Jüngeren automatisch mehr in den Fokus. Und die Daten aus Corzano, das ist dieses Dorf in Italien, da waren 60% der positiven Tests bei Kindern und Jugendlichen aufgefallen. Aber das ist ein ganz kleiner Ort, 1400 Einwohner. Das kann ein statistischer Ausreißer sein. Das kann mit den Gegebenheiten vor Ort zu tun haben. Das reicht nicht, um zu sagen, die neuen Varianten infizieren bevorzugt Kinder.
Also Kinder infizieren sich und können andere anstecken. Und deshalb bergen Schulöffnungen aus virologischer Sicht ein Risiko. Auf der anderen Seite warnen Medizinerinnen und Mediziner vor den psychischen Folgen der Isolation durch den Lockdown.
Das stimmt. Am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, da läuft die COPSI-Studie. Das Kürzel steht für Corona und Psyche und die haben insgesamt über 1000 Kinder und Jugendliche in Hamburg und auch bundesweit befragt. Und das wichtigste Ergebnis lautet, fast jedes dritte Kind leidet inzwischen unter psychischen Auffälligkeiten, Ängste, depressive Symptome, psychosomatische Beschwerden. Das gilt ganz besonders für Kinder und Jugendliche aus sowieso benachteiligten Umständen. Ein Teil dieser Probleme erklärt sich durch die Angst vor Corona, aber wichtig ist wirklich die Isolation, also das Fehlen der Freunde, der Spielkameraden. Und das zeigt ganz klar, der rein virologische Blick, der greift zu kurz. Die Kinder und Jugendlichen, die leiden nicht nur unter dem Virus, sondern eben auch an den Folgen des Lockdowns.
Da könnte die Schule ja vermutlich ein wichtiges Element sein. Da gibt es ja eben sozialen Austausch. Der Stundenplan gibt eventuell auch eine gewisse Struktur und Sicherheit. Aber die Schule ist eben auch ein möglicher Infektionsort. Wie lassen sich denn diese beiden Aspekte zusammenbringen?
Ganz klar, es geht nicht um das Ob der Schulöffnung, sondern es muss um das Wie gehen. Und da gibt es in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Berichten. Die Europäische Gesundheitsbehörde, ECDC, hat einen vorgelegt, die englischen Fachleute. Und es gibt eine wissenschaftliche Leitlinie aus Deutschland. Und die sagen, macht alle Vorsichtsmaßnahmen, Maske im Unterricht, teilt die Schüler in Kohorten auf, die untereinander keinen Kontakt haben, halbiert nach Möglichkeit die Klassen bei hohen Infektionszahlen. Das Lüften ist wichtig und wenn es nicht anders geht, Luftreinigungsgeräte in die Klassenräume stellen. Klar ist auch, Schüler, die mehr als nur eine laufende Nase haben, die sollen zu Hause bleiben. Und das bedeutet vor allem aktuell Hausaufgaben für die SchulleiterInnen und die Schulverwaltung. Die müssen Pläne aufstellen, mit denen ein Unterricht in Pandemiezeiten sicher angeboten werden kann. Gerade die geteilten Klassen bedeuten ja auch, dass es dann weniger Unterricht gibt. Die Zahl der Lehrenden kann ja nicht sprunghaft gesteigert werden. Also man muss auch den Stundenplan ausdünnen, sonst wird für die Kinder und Jugendlichen der Lockdown-Stress durch den Leistungsstress ersetzt. Noch ein Wort zu den Kitas. Da gibt es auch repräsentative Daten aus England, die zeigen, kleine Kinder sind ähnlich häufig wie Ältere infiziert. Sie haben es natürlich schwer mit den Corona-Schutzmaßnahmen und das führt dazu, dass in Deutschland im Moment rund 2% der Kita-Gruppen aufgrund von Infektionen schließen müssen. Das lässt sich da noch viel schwerer unterbinden als an Schulen.
Ein großes Thema sind derzeit ja auch Corona-Selbsttests. Welche Rolle könnten die bei der Schulöffnung spielen?
Ja, diese Tests könnten in den Schulen helfen, Infektionen zu entdecken, die noch keine Symptome verursachen, die sonst übersehen würden. Das ist gut, das kann die Sicherheit erhöhen. Die entscheidende Frage ist, wie organisiert man das? Sollen die Eltern die Kinder zu Hause testen? Wird das zu Schulbeginn in der Aula gemacht? Wie stellt man dann sicher, dass die Kinder mit positivem Selbsttest sich auch wirklich isolieren, dass sie dann auch einen PCR-Test bekommen? Umgekehrt, der negative Test ist natürlich kein Freifahrtschein für die Kinder. Die müssen trotzdem die Maske aufsetzen und so weiter. Einen großen Schutz könnten neben Tests auch Impfungen bei Kindern bieten. Da laufen aktuell die Studien, aber das wird noch dauern. Erst Ende 2021, Anfang 2022 ist mit Impfprogrammen für Kinder zu rechnen. Generell ist es für die Schulen am besten, wenn die Corona-Inzidenz niedrig ist. Und das heißt, wenn die Priorität bei den Schulen liegen soll, dann müssen andere Bereiche in der Gesellschaft zurückstecken.
Kinder und Corona, wie lässt sich der Schulbetrieb wieder möglichst sicher aufnehmen? Darüber haben wir mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth gesprochen. Vielen Dank.